Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Ich glaube, dass jetzt ein Endkunde zu Hause ein optisches Teleskop bei sich hat, mit dem er dann die Verbindung zum Internet macht, das ist eher unwahrscheinlich. Also da wird man sehr wahrscheinlich eben im klassischen Funk bleiben, wenn man damit eben durch Wolken durchkommt.
Ja, das sagt Christian Fuchs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Forscherinnen und Forscher beim DLR und dort speziell beim Institut für Kommunikation und Navigation in Oberpfaffenhofen, die sind weltweit führend bei einer Technologie mit großem Potenzial, aber auch ebenso großen Herausforderungen. Mit der optischen Freiraumdatenübertragung, der Kommunikation also per Laserstrahl über große Distanzen hinweg, da lassen sich ganz gewaltige Datenraten erzielen. Tja, wenn eben keine Wolken im Weg sind oder Regen oder Nebel. Michael Gessert, ist und bleibt das also eine Schönwettertechnologie, diese Freiluft-Laserkommunikation?
Ja, also an dieser Grundtatsache lässt sich natürlich nichts ändern. Ein Laserstrahl, der geht erstens ganz schlicht und ganz fokussiert geradeaus. Da muss eben freie Sicht zwischen Sender und Empfänger sein. Und Sender und Empfänger müssen auch ganz akkurat aufeinander ausgerichtet sein und das auch bleiben. Das ist natürlich bei Installation, sagen wir mal, zwischen zwei Gebäuden über eine relativ kurze Strecke ziemlich unkompliziert machbar und so eine quasi optische Richtfunkstrecke, die kann ein ganz unspektakuläres Mittel der Wahl sein, zum Beispiel auf Firmengeländen oder bei schwierigen topologischen Verhältnissen. Wenn also das Verlegen eines Glasfaserkabels viel aufwendiger oder sogar unmöglich sein würde und man aber trotzdem höhere Datenraten als bei einer Funkverbindung haben möchte. Ganz und gar nicht trivial ist hingegen Laserkommunikation vom Boden zu einem Satelliten.
Ja, wobei ja Internetversorgung und Kommunikation per Satellit der absolute Trend ist. Denn neben Elon Musks Starlink sind ja noch diverse andere solcher Satellitennetze für den Internetbetrieb im Aufbau oder in Planung. Die Vorteile, die liegen ja auch klar auf der Hand. Jedes noch so entlegene, dünn besiedelte Gebiet auf dem Erdball lässt sich damit erschließen. Und im Gegensatz zu einem Glasfaserkabel am Meeresboden oder erst recht über Land, lässt sich dann dieses Internet per Satellit im Konfliktfall auch nicht einfach mal lahmlegen.
Ja, ganz genau. Und das wird von vielen Experten deswegen auch so beschrieben oder erwartet, dass Satelliten sozusagen irgendwann die neuen Backbones, die zentralen Schlagadern unseres Internets sein könnten. Und dass die dann untereinander per Laserkommunikation verbunden sind, ist ja auch heute schon normaler Stand der Technik, zum Beispiel bei diesen Starlink-Satelliten. Und dort oben im Weltraum gibt es natürlich auch nichts, was die Richtstrecke und die Signale stören könnte. Was auch naheliegend ist, dass man den Feed oder Uplink zu Internet- oder Kommunikationssatelliten per Laser und mit eben sehr hoher Bandbreite hochschickt und dort zwischenspeichert, wie bei einem Content Delivery Network. Nur eben die Verteilung dann an die Endkunden, die läuft im Normalfall nach wie vor über ein herkömmliches Funksignal, so wie das Christian Fuchs eingangs beschrieben hat.
Ja, dieser gerade erwähnte Uplink durch einen Netzbetreiber mit möglichst hoher Bandbreite, der ist nicht das einzige Szenario, in dem die Verbindung zwischen Satellit und Boden per Laserkommunikation wünschenswert ist. Und deshalb wird auch an der optischen Freiraumdatenübertragung stetig weitergeforscht und weiterentwickelt, ja, mit beachtlichem Erfolg.
Also so dieser Überflug dauert insgesamt 8 bis 12 Minuten, je nach Orbit. Und sobald der Satellit eben am Horizont dann auftaucht, kann ich den eben anstrahlen. Ich weiß die Position des Satelliten zur Zeit, weil ich den Orbit sehr genau kenne. Kann dann mit einer sogenannten Laserbarke von der Bodenstation zum Satelliten strahlen. Der Satellit kann das Lasersignal von der Bodenstation erfassen. Und dann kann ich auf beiden Seiten mit geschlossenen Regelschleifen optisch dann nachverfolgen.
So beschreibt Christian Fuchs vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Herausforderung, eine Datenverbindung herzustellen und zu halten. Zu einer Gegenstelle, die sich in einigen hundert Kilometern Entfernung und mit einer Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde bewegt.
Der Satellit ist natürlich sehr schnell. Allerdings an der Bodenstation ist dann das Tempo dann doch überschaubar. Also die Winkelgeschwindigkeit, die wir haben, ist so im Bereich bis zu wenige Grad pro Sekunde. Und das kann man schon noch sehr gut nachführen, aber es stimmt, dieses Tracking-System, was quasi den Laserstrahl vom Kommunikationspartner nachführt, das ist hochpräzise und funktioniert auch sehr schnell.
Die Teleskopspiegel, mit denen das Lasersignal empfangen wird, haben einen Durchmesser bis hinunter auf 40 bis 60 Zentimeter. Sie sind also so kompakt, dass sich damit auch mobile Bodenstationen bauen lassen. Genau so etwas ist das Highlight beim Forschungsprojekt TerraNet der University of Western Australia in Perth. Das Team hat eine Sende- und Empfangseinheit entwickelt, die auf der Ladefläche eines Pickups montiert ist. Projektleiter Sascha Schedevi:
Das ist nicht die erste mobile Bodenstation, die gebaut wurde. Tatsächlich war es das DLR in Deutschland und dann auch eine japanische Gruppe, die bereits mobile Bodenstationen entwickelt haben. Aber die waren typischerweise viel größer, so etwa wie ein LKW. Und da dauerte es vermutlich Stunden oder sogar Tage, die erstmal einzurichten. Wir wollten da neue Maßstäbe setzen, mit schneller Einsetzbarkeit. Also wenn da zum Beispiel eine Gegend abgeschnitten wird von ihren normalen Kommunikationsverbindungen durch ein gekapptes Glasfaserkabel oder eine Naturkatastrophe, dass wir dann mit einem robusten Fahrzeug dahin fahren können, den Kommunikationsstream von Satelliten empfangen und dann eben lokal weiterverbreiten.
Ob bei stationären oder mobilen Bodenstationen, das Problem mit vorbeiziehenden Wolken bleibt und mit den ganz normalen Störungen und Turbulenzen in der Atmosphäre. Die gleichen Effekte, die an heißen Tagen die Luft flimmern lassen, beeinträchtigen auch das Lasersignal. Bei Sascha Schedevis Pickup kommt noch etwas hinzu.
Wenn Windböen die Seite von unserem Pickup treffen, dann bewegt er sich natürlich ein bisschen. Aber ich denke, wir haben diese Probleme mit cleveren optischen Technologien gelöst, die eben das Lasersignal korrigieren bei seinem Weg durch die Atmosphäre. Damit können wir die störenden Effekte dort kompensieren und eben auch die Nicht-Perfektheit unserer Bodenstation selbst.
Hört sich doch ganz gut an, was der australische Forscher da sagt. Etwaige Signalstörungen, die können kompensiert werden. Wie gut klappt das denn? Wie robust ist die ganze Technik mittlerweile, Michael?
Ja, da gibt es offenbar signifikante Verbesserungen bei dieser Laserkommunikation in den letzten Jahren, sowohl bei der Hardware als eben auch speziell bei diesen algorithmischen Kompensationsberechnungen. Schauen wir doch mal auf ein paar Zahlen, also bei diesen optischen Modems, da ging es eigentlich seit 2010 hoch von erstmal 10 Megabit pro Sekunde auf 10 Gigabit pro Sekunde. Bei der optischen Freiraumdatenübertragung wurden also im Grunde genommen die gleichen Fortschritte nachvollzogen wie bei Glasfaser. 2016 vermeldete das DLR einen Weltrekord bei der Übertragung über ungefähr 10 Kilometer, sogar mit Worst-Case-Turbulenzen durch die Atmosphäre. Das waren da 1,72 Terabit pro Sekunde. 2018 waren es dann schon 13,16 Terabit und Forscher der ETH Zürich bewältigten letztes Jahr gleich 53 Kilometer Strecke durch die turbulente Atmosphäre und sprachen da von einer möglichen Ausbaufähigkeit auf 40 Terabit pro Sekunde.
Hört sich an, als wenn solche Fernverbindungen von Boden zu Boden vielleicht auch zur Alternative von Glasfaserkabeln werden könnten, auch ohne den Umweg übers All und über Satelliten.
Ja, das glauben manche. Ich würde mal ganz vorsichtig sagen, bei dieser ganzen Technologie, da sind jede Menge Hoffnungen, auch wirtschaftliche Hoffnungen im Spiel. Da gab es zum Beispiel mehrere Ausgründungen von DLR-Forschern. Das DLR kann ja als Bundeseinrichtung nicht selbst kommerziell tätig werden. Die gingen oder gehen zum Beispiel in diese Richtungen mit Stratosphärenballons oder solargetriebenen Drohnen zur Internetversorgung, eben natürlich dann jeweils mit Laser-Up- und Downlink. Und diese Visionen, haben wir auch früher mal darüber berichtet, bei denen ja auch mal Google oder Facebook involviert waren, die sind ja alle mittlerweile sanft entschlafen. Zumindest Sascha Schedevi, der ist da auch noch relativ optimistisch, dass Laserkommunikation so quasi in den Endkundenbereich reinkommen wird, etwa bei der Internetversorgung von Flugzeugen oder bei der Versorgung von Kreuzfahrtschiffen. Ich vermute also mal, diese Grenzen oder die Normalität in dieser Technologie, die werden sich vielleicht in den nächsten Jahren auch noch irgendwie verschieben. Vor ein paar Jahren wäre es ja auch noch undenkbar oder unbezahlbar gewesen, dass Privatpersonen Internet per Satellit buchen können.
Über neueste Trends bei der optischen Satellitenkommunikation sprach ich mit Michael Gessert. Danke.